Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht es um Waldbrände und etwas, was mich tierisch ärgert. Die wahre Ursache wird selten benannt. Dabei liegt sie vor unser aller Augen. Hört und schaut mal selbst rein, dann wisst ihr Bescheid. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mit euch mal über Waldbrände sprechen. Dazu gehe ich in meinen Lieblingswald, weil der eben nicht brennt. Da kommen wir nachher dazu. Vielleicht vorneweg mal ein kleines Update zu dem abgebrochenen Ast dieser alten Buche, wo ich ja öfter unten durchgehe und dann immer denke, hoffentlich kommt er jetzt nicht runter. Also es ist ja ein ganzer Kronenteil. Der liegt, falls ihr das jetzt auf YouTube schaut, immer noch quer drüber. Der ist schon, wie gesagt, jetzt schon so ungefähr 3 Jahre her. Total abgefault. Das Ding ist ja 1/2 Meter dick und liegt quer. Jetzt hängt noch mit einem Zipfel auf dem Ursprungsbaum und ist reingefallen in einen Nachbarbaum, liegt also nur lose auf und wird von Pilzen zersetzt und fällt immer noch nicht runter. Also ich warte noch drauf, ich halte euch auf dem Laufenden, wann das Ding endlich mal auf den Boden kracht. Ja, ist nicht so wichtig, aber das nur nebenbei. Gut, wir wollen uns heute mal über Waldbrände unterhalten, weil ich das verdammt ärgerlich finde, was da so durch die Medien geistert. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, das wird keine Medienschelte, sondern wir wollen den Ursachen auf den Grund gehen. Und das ist offensichtlich den meisten Menschen gar nicht so klar, weil die Ursachen für die Waldbrände, die scheinen nicht so klar auf der Hand zu liegen. Also man denkt, die Ursache für Waldbrände, das ist Brandstiftung, Blitzschlag und so weiter. Das stimmt alles nicht. Überraschung. Denn das ist nur der Auslöser. Die Ursache für die Waldbrände, ja, und diesen Unterschied, Ursache, Auslöser, den kriegen manche Leute nicht so hin. Die Ursache ist auch nicht der Klimawandel. Der beschleunigt das nur ein bisschen. Die eigentliche Ursache ist, dass dort draußen unvorstellbare Mengen brennbare Substanzen vorrätig gehalten werden. Und das beleuchten wir jetzt mal ein bisschen genauer in dieser Folge. In der Hoffnung, dass irgendjemand, der oder die das entscheiden kann, mal endlich ein bisschen was draus lernt. So, bevor wir jetzt aber richtig starten, muss ich mir unbedingt mal hier den Waldboden angucken. Mal gucken, was macht hier die Bodenfeuchtigkeit? Die Bodenfeuchtigkeit, also ich entferne mal die erste Laubstreu. Die erste Laubstreu, es hat in den letzten Tagen insgesamt 10 Liter geregnet. Das ist ja Pillepalle, ne? Darunter, wenn ich das also wegmache, das hat so ein bisschen was für die Oberflächenbefeuchtung gereicht. Darunter kommt schon trockenes Laub raus. Also diese 10 Liter, die haben ein paar Zentimeter Laub befeuchtet. Darunter kommt trockenes Laub, darunter kommt trockener Boden. Und darunter, das kann man schlecht sehen, also, das ist, also der Boden ist wirklich pulvertrocken, wo die ersten, ich würde mal sagen, 5 cm. Und darunter wird es schon wieder feucht. Das sieht man daran, dass man schon so ganz leicht Plättchen zusammenkleben kann. Das ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, darunter ist es wirklich, ist da wird schon hier, da wird es humusreicher, eindeutig Bodenfeuchtigkeit. Unvorstellbar. Ja, so, wo kommt die Bodenfeuchtigkeit her? Hier hat es bestimmt, ich würde mal sagen, 1,5 Monate nicht mehr richtig geregnet. Das ist die berühmte Winterfeuchtigkeit, die hier in diesem alten Buchenreservat hinterm Forsthaus, meinem Lieblings-Podcast-Studio, immer noch gespeichert ist aus dem Winter. Das muss ich jetzt aber gleich an einer anderen Stelle auch mal probieren. Das glaube ich ja selber fast nicht. Ich weiß ja, das gibt Studien dazu, die bestätigen das alle, aber na, pass mal auf, das gucken wir gerade hier auch nochmal. Also, oberste Laubschicht weg, da ist es ein bisschen feucht, darunter wird es wieder trocken. Ja, wenn man so ein bisschen Selbstforschung macht, dann muss man sich schon mal die Hände ein bisschen schmutzig machen. Und darunter, man merkt es dann, wenn die Schicht so anfängt zu verschmieren, ja, da wird es dann tatsächlich wieder feuchter. Also jetzt nicht nass, ja, aber doch, das ist schon ganz okay. Glaube ich ja nicht. Unvorstellbar. Sehr schön. Also, diesem Buchenwald geht's gut. Das muss ich halt immer mal checken. Der liegt mir halt am Herzen. So, wir kommen zum Thema Waldbrand. Also, Es geht um die brennbaren Substanzen, die in unvorstellbaren Mengen in den Wäldern gelagert werden. Oh, gerade eine Spinne an meinem Stativ. Mal weg hier. In unvorstellbaren Mengen gelagert, nämlich leicht brennbare Bäume in Plantagen. Das ist die eigentliche Ursache für Waldbrände. Es sind die üblichen Verdächtigen, Fichte, Kiefer, Douglasie und in den südlichen Ländern vor allem Eukalyptus. Also neben den Pinien, und das sind auch verschiedene Kiefernarten, die dort kommerziell angebaut werden, die auch super leicht brennen. Also übrigens diese berühmten Pinienbestände so in der Gegend von Bordeaux, das ist alles künstlich. Da hat schon Napoleon angefangen, so einen Kram anzulegen. Das waren früher alles mal so Sumpfgebiete, die hat man trockengelegt und dann mit Plantagen bepflastert. Und so ein Zeug brennt halt wie Benzin. Das ist der Grund, warum wir überhaupt in Deutschland solche Waldbrände sehen. Und warum wir in Spanien solche Waldbrände sehen, warum wir in Portugal solche Waldbrände sehen, warum es dort so heiß wird während der Waldbrände, dass sogar die Alufelgen von Autos schmelzen. Also habe ich Bilder gesehen, da läuft das wirklich wie Wasser lang. Es ist unglaublich. Also da entstehen wahnsinnig hohe Temperaturen bei diesen Feuern. Das ist alles nicht normal. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Also, diese Nadelbäume, die sind voller ätherischer Öle, die super leicht brennen. Das machen die Bäume natürlich nicht, weil sie brennen wollen, sondern weil das eben ein Frostschutzmittel ist. Das kennen wir ja auch aus dem Auto mit dem Alkohol in diesem Scheibenwasser. Und in dem Fall sind das Terpene, also auch alles. Das sind ja Vorprodukte für Lacke, für Benzin und so weiter. Das hat man ja früher in der DDR gewonnen aus Harz. Da gab es ja Harzer, die haben Kiefern angeritzt und das austretende Harz aufgefangen in Schalen. Da hat ein Arbeiter, ich habe so ein altes Buch da, über eine Tonne pro Jahr zusammengeschafft. Das ist natürlich, unter heutigen Millionen wäre das ein Scherz. Ne? Damit könnte man kein Geld verdienen, aber damals hat man es halt gemacht und hat daraus eben Terpentin und Lacke und so weiter hergestellt. Aber diese Substanz ist ja immer noch in den Bäumen drin und das machen die halt aus Frostschutzgründen. Dort, wo sie herkommen, brennt es zwar dann schon ab und zu mal, aber extrem selten, weil das ist in der Arktis, da ist grundsätzlich Wassermangel kein Thema. Die Böden sind sehr humusreich, die speichern sehr viel Wasser. Da brennt es nicht oft, aber da kann es brennen. In unseren heimischen Wäldern so gut wie niemals. Weil, das könnt ihr selber ausprobieren, Buche, Eiche, Ahorn, Esche und so weiter, die brennen nicht. Und wenn sie denn mal sterben, dann gibt es Totholz, das wird schön mulmig weich und speichert halt sehr viel Wasser. Ich müsste eigentlich mal gucken. Ah, das schaffen wir mal rüber. Das dauert zwar ein bisschen, aber ihr habt ja Zeit hoffentlich. Zumindest die übliche halbe, dreiviertel Stunde. Ja, da gucken wir mal, ob wir hier nochmal einen dicken Stamm finden, der ein bisschen Totholz gespeichert hat. Warte mal, ich gehe jetzt in die falsche Richtung. Ich glaube da, andersrum, da liegt noch ein bisschen was. Also, wenn ich hier nach vorne gehe, da ist so ein alter Stamm. Da können wir mal schauen. Also dieses Totholz speichert Wasser. Lebendig brennen Bucheneichen nicht. Und wo liegt denn der jetzt hier? Ist der schon so vermodert? Ich guck nochmal. Die speichern so viel Wasser. Hier liegt zumindest ein bisschen Totholz. Also ich muss mich hier ständig selber unterbrechen, weil ich gleichzeitig suche. Wir gucken mal. Ah ja, da haben wir es schon. So, das ist total feucht. Unfassbar. Ganz, also fast nass. Also diesen berühmten, das muss ich doch mal rangehen hier. Mit einem Totholz-Move, dem Auspressen. Boah, echt, das ist ganz feucht. Nach Wochen. Hier unten drunter. Ich habe das Stück mal an Seite gedreht. Wow. Ich will jetzt hier nicht so zu viel drin rummengen. Hier leben ja auch Tiere drin. Ne? Den will ich jetzt hier nicht ihre feuchte Heimat nehmen. Also dieses Holz hier, also wenn ihr das aufs Feuer werfen würdet, diesen morschen, halb verrotteten Totholz-Ast, dann wird's qualmen. Also Totholz kann dann dadurch auch die Brandtemperatur senken. Also echt, wenn man mit mir durch den Wald geht, da sieht man hinterher immer aus wie ein Wildschwein. Ich muss halt immer rumwühlen, alles anfassen. Riecht auch schön pilzig. Ja, also lebendig brennen Buchen und Eichen nicht. Und tot sind sie Wasserspeicher. Brennen also auch nicht. Es gibt einen extremen Ausnahmefall, das habe ich mir in Rumänien mal berichten lassen, da hat es mal einen Laubbrand gegeben. Also dieses Laub, also jetzt ist es ja durch den Regen schon wieder ein bisschen feucht, jetzt wird es wieder nicht brennen. Aber wenn das wochenlang ausgetrocknet ist, ist es sehr, sehr windig, dann kann es sein, dass, wenn das jemand anzündet oder macht ein Lagerfeuer, was außer Kontrolle gerät, dass dann die Laubstreu abbrennt. Das kann in extremen Ausnahmefällen passieren, brennt aber auch nicht besonders gut. Es ist halt nur, da muss es schon sehr windig sein. Super Ausnahmefall, habe ich vorher auch noch nie gehört, nur zur Vollständigkeit halber, ja, das kann auch in Laubwäldern passieren. Jetzt kommen wir aber zu den Nadelplantagen. Wenn man diese arktischen Baumarten, ja, da muss ich auch noch mal kurz ausholen. Es gibt immer Leute, die sagen, Mensch Peter, du sagst, Fichte und Kiefer ist hier nicht heimisch. Aber die wächst doch doch und da und da und da. Da gibt es auch natürliche Vorkommen. In Deutschland, ja, das stimmt tatsächlich. Da gibt es natürliche Vorkommen in den Hochlagen der Alpen oder am großen Feldberg im Schwarzwald zum Beispiel oder Brockenmassiv im Harz. Das sind eiszeitliche Reliktstandorte. Das sind Ausnahmen. Ne? Also winzige Ausnahmen. Aber dort, wo sie in großer Menge angebaut wird, da ist sie eben nicht heimisch. Und für Bäume gibt es heimisch nicht innerhalb Deutschlands Grenzen, sondern dort genau vor Ort, wo sie sind. Sind sie da zu Hause? Ja, nein. Und in den Lagen, wo sie natürlich vorkommen in Deutschland, da haben wir arktisches Klima. Das sind halt winzige Reliktstandorte. Also lange Rede, kurzer Sinn, Fichte, Kiefer nicht heimisch. Pflanze ich in Tiefebenen an, trocken, heiß, lange Vegetationsperioden. Diese Wälder trocknen ganz besonders schnell in den Sommern aus. Warum? Weil sie dort an ihr Limit geraten. Also das heißt, sie können sich nicht mehr kühlen, sie können kaum Wasser verdunsten. Sie werden gepflanzt, da werden die Wurzeln flach, dann kommen sie nicht mehr an tiefere Wasservorräte ran und verdursten recht schnell. Stellen zumindest mal die Photosynthese und auch die Kühlung ein. Das Ganze wird beschleunigt durch Bodenbefahrung. Also wenn ich Böden platt fahre, speichern diese Böden noch weniger Wasser. Und das führt dazu, dass Wälder noch leichter austrocknen. Und es ist nicht die Hitze, die die Brandgefahr erhöht, sondern die Trockenheit. Da sollte man fein unterscheiden. Es kann durchaus auch mal im Februar eine Waldbrandgefahr kommen. Müsst ihr mal auf den Waldbrandmonitor achten beim Deutschen Wetterdienst. Deutscher Wetterdienst ist top. Die machen wirklich ganz tolle Vorhersagen. Da könnt ihr auch gucken, wie die Gewitterbahnen ziehen und so. Das ist wirklich cool. Und die haben für alle Spezialbereiche auch eigene Themenkarten. Und da ist es jedenfalls so, dass Bodenbefahrung Wälder austrocknet, dann Wurzelschnitt trocknet Bäume aus, ne, denn beschnittene Bäume wurzeln nur flach, kommen eben nicht mehr an das tiefe Wasser dran, trocknen halt auch schneller aus. Das heißt, das Holz trocknet dann schon am Baum sozusagen oder im Baum und die Nadeln werden logischerweise auch immer trockener. Also die Trockenheit im Wald wird durch Forstwirtschaft verschärft. Und wenn ich dann noch Baumarten nehme, die eigentlich gefüllten Benzinfässern gleichen, das ist so, dann genügt ein Funker und der ganze Laden fliegt mir um die Ohren. Das wird nicht diskutiert. Die Ursache für die Waldbrände, das ist in den allermeisten Fällen Forstwirtschaft. Das muss man mal so hart formulieren. Also wenn ich massenhaft, stellt euch mal vor, ihr bringt massenhaft Benzin in eurem Garten aus, überall offene Gläser mit Benzin und dann hantiert jemand mit Feuer, also dass das da mal brennt oder sogar explodiert, ist das ein Wunder? Nein. Wenn diese Gläser alle mit Wasser gefüllt wären, da könntet ihr mit Feuerzeugen hantieren, wie ihr wollt, da passiert nichts. Und so kann man das vergleichen. Wasser gleich Laubwald, Benzin gleich Nadelwald. Also die Brandlast, so formuliert man das ja technisch, die ist extrem erhöht in Nadelplantagen. Oder in Spanien und Portugal und so weiter in Eukalyptusplantagen. Ganz schlechte Sache. Und wenn wir über Waldbrände diskutieren, dann diskutiert Forstwirtschaft so, wir müssen die Brandlast senken, also die Biomasse im Wald. Und jetzt schauen wir uns mal diesen schönen alten Buchenwald an und sagen, okay, also diese Biomasse muss ich doch gar nicht reduzieren. Die brennt ja gar nicht. Das ist ja so, als wenn ich sage, wenn es brennt, muss ich Gewicht reduzieren und schmeiße als erstes das Wasser weg. Das ist ja auch eine Gewichtsreduzierung, aber das brauche ich ja zum Löschen. Dieser Wald hier, der löscht sich selber. Der ist voller Wasser und hat eben kaum Terpene, also diese brennbaren Substanzen. Okay, also, aber das ist wie Forstwirtschaft reagiert und dann sagt man, ja, das Waldbrandrisiko durch den Klimawandel steigt und deswegen müssen die Wälder, das werden dann lockere Savannenwälder sein, wo der Baumabstand größer ist, das sagen ja dann einige Feuerexperten. Ja, das stimmt schon. Also wenn ich weniger Bäume habe, können auch weniger Bäume brennen. Aber wenn ich die richtigen Ökosysteme wachsen lasse, und das sind Laubwaldökosysteme, dann habe ich das Problem nicht. Und bei Laubwaldökosystemen ist es so, je höher die Biomasse, desto geringer die Brandwahrscheinlichkeit. Sehen wir übrigens auch im Amazonas. Ne? Da, wo aufgelichtet wird, abgeholzt wird, da brennt der Amazonas. leichter, weil er austrocknet, also Amazonas Regenwald, ne? Und dort, wo er dicht ist und feucht und sich selber regulieren kann, passiert gar nichts bei allerhöchster Biomasse. Also Biomasse allein ist kein Indikator. Nadelholzbiomasse, das ist das Problem. Und vor allem die Nadeln an den Bäumen sind das Problem. Da sitzen nämlich die meisten Terpene drin. Und die sind, dadurch, dass sie so dünn sind, haben die quasi eine Riesenoberfläche. Mit vielen dünnen Nadeln, die entzünden sich halt am leichtesten. Das kennt ihr vielleicht vom Lagerfeuer. Feines Reisig ist leichter zu entzünden als dicke Scheite. Ne? Und die Nadeln sind ja noch feiner als feines Reisig. Also die explodieren regelrecht, wenn die jemand anzündet. Okay, also wir müssen über Nadelbaumplantagen, nicht heimische Nadelbaumplantagen, dringend diskutieren und dass Forstwirtschaft endlich aufhört. Das macht sie ja immer noch im großen Umfang, leicht brennbare Nadelbäume auf riesigen, auf Zehntausenden von Quadratkilometern zu pflanzen. Und das angesichts der Tatsache, dass es durch den Klimawandel natürlich auch bedingt trockener und heißer wird. Forstwirtschaft macht im Übrigen die größten Kahlschläge aller Zeiten genau jetzt. Wir haben ja schon über 10.000 Quadratkilometer Kahlschlag in Deutschland. Ein Großteil davon flächig befahren, das heißt, die Böden speichern kaum Wasser, trocknen in der Hitze aus. Und wenn ich da noch leicht brennbare Baumarten reinpflanze, dann muss ich echt sagen, Leute, geht's noch? Und dann hört bitte auf, vom Klimawandel zu reden. Der verschlimmert das Problem massiv. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber nochmal, keine Benzinfässer, kein Waldbrand. So einfach ist das. So, bevor wir uns anschauen, wie Waldbrand tatsächlich entsteht, also über die Brandlasten haben wir schon gesprochen. Stopp, wir werden nochmal einen ganz kleinen Schlenker machen nach Kanada. Wir machen einen kleinen Schlenker nach Kanada, weil da brennt es ja auch aktuell wieder. Also vor kurzem war es so, dass in Toronto zum Beispiel war die dreckigste Luft der gesamten Welt in Toronto. Und Toronto, weiß nicht, ob ihr mal da wart, wunderschöne Stadt. Und die Kanadier legen schon auch großen Wert auf ihre Umwelt und so weiter. Da war das, die Luft war so gelb-orange. Also furchtbar, ich war nicht da, ich habe es im Fernsehen gesehen, größte Luftverschmutzung auf dem gesamten Planeten. Also jede andere Stadt hat bessere Luft gehabt als Toronto. Warum die umliegenden Wälder brennen? In Kanada ist es so, ich habe mir das mal selber angucken dürfen bei der Quaker First Nation. Das ist ja die First Nation, die wir unterstützen. Und da war ich ja mit Vertretern der Forstindustrie draußen, Vertreterinnen und Vertretern. Und die haben das Ganze unbekümmert erzählt, dass auf den Kahlschlägen, also erstmal machen sie ja Kahlschläge. Die haben es ja von den Deutschen gelernt. Kahlschläge, gute Sache, Tabula rasa, und dann wird wieder gepflanzt. Da trocknet natürlich schon mal alles aus. Dann käme von Natur aus ein überwiegender Laubwald zurück. Mit Erlen und Pappeln und Birken und so. Im Prinzip so ähnlich wie bei uns. Muss man gerade aufstehen hier. Ich habe mich gerade hingehockt. Oh, schlafen mir hier die Beine ein. So, also kommt ein Laubwald zurück und hat mich hier gerade an so einem Totholz Bäumchen festhalten. Ich guck mal, ist es auch tot? Sonst bricht das ab und ich falle dann wieder mit um. Also Peter fällt zum Boden Podcast-Geschichten hatten wir nun schon öfter. Ja, also da kommen im Prinzip dieselben, ja man sagt Pionierbaumarten, mir gefällt der Name immer nicht so gut, weil die haben ja keine Aufgaben, die Bäume, die kommen halt dahin. Und die Bäume brennen natürlich auch so gut wie nicht. Und selbst wenn dort ein Waldbrand entsteht, kühlen diese Laubbäume, also wenn es so, die Hitze so groß ist, dann brennen die auch. Ne, dann verdampft das Wasser, aber beim Wasserverdampfen sinkt die Brandtemperatur und die spielt eine ganz große Rolle, ob es eben sehr heiß wird, ne, so wie bei den brennenden Eukalyptusplantagen in Portugal, wo auch Autofelgen schmelzen, oder ob es nur 300 Grad sind, dann geht das nicht so tief in den Boden und die Baumwurzeln bleiben erhalten und die Bäume schlagen wieder aus. Großer Unterschied. Also diese Wälder würden erstmal gar nicht brennen und wenn doch, dann mit relativ niedriger Flammentemperatur. So. Aber das will man in Kanada nicht. In Kanada sagt man, wir exportieren Redwood, Red Cedar und was weiß ich. Ne, so, da werden diese Bäume gepflanzt. Vorher müssen die Firmen mit Roundup, also Glyphosat, alle Laubbäume totspritzen. Es sind 5% dürfen maximal stehen bleiben. Das wird kontrolliert. Es muss quasi laubbaumfrei sein. Das hat man übrigens hier bei uns in den 70er Jahren auch gemacht. Liebe Forstwirtschaft, mag ja auch keiner mehr hören. Genau dasselbe. Egal. Auf jeden Fall, das macht man in Kanada immer noch, weil man ja Exportholz nachziehen möchte. Selbst wenn das 80 Jahre braucht zum Wachsen, man kann ja nie zu früh damit anfangen, Laubbäume auszurotten. Und diese Plantagen, die haben wir mittlerweile auf Hunderttausenden von Quadratkilometern in Kanada, die brennen halt wie Sau, genauso wie unsere Plantagen auch. Also es ist überall auf diesem Globus dasselbe. Diese Brände entstehen durch Missmanagement. So, nachdem wir das endlich mal geklärt haben, ihr seht schon, ich finde das grauenhaft. Nachdem wir das geklärt haben, schauen wir uns mal an, wie Waldbrände entstehen. Waldbrände, das kann man gar nicht oft genug betonen, entstehen nicht natürlich. Wenige Ausnahmen. Es gibt also in Nordamerika, da gibt es schon Gegenden, da kann tatsächlich mal ein Blitz aus heiterem Himmel, gibt es ja so sprichwörtlich, ne? Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ich laufe mal ein bisschen, einschlagen. Bei klarem Himmel, das gibt es anscheinend, habe ich mir berichten lassen, ich habe es noch nicht gesehen. Aber in unserem Breiten muss man sagen, gibt es das nicht. Also, wenn es ein Gewitter gibt, dann regnet es. Und wenn es dann Blitz und der Blitz irgendwo einschlägt, dann können Bäume sterben, aber in aller Regel brennen sie nicht. Ich habe euch ja mal berichtet, dass ich mal eine Fichte gesehen habe, wo der Blitz in strömenden Regen eingeschlagen hat und die hat dann von innen gebrannt. Da wäre nichts passiert. Ich war ja damals in der Feuerwehr, aber trotzdem rausgefahren und haben sie gelöscht. Aber ein Waldbrand entsteht in unseren Breiten so nicht. Nein, es ist grundsätzlich immer Brandstiftung. Auch das kommt in den Medien ein bisschen zu kurz. Es ist immer Brandstiftung. Fahrlässig oder vorsätzlich? Ich meine, so laut Untersuchung, so grob, 2/3 vorsätzlich, 1/3 fahrlässig. Also fahrlässig heißt, die Brockenbahn im Harz, ne, die funkensprühend da rauf fährt und dann den Nationalpark in Brand setzt. Keine Riesenflächen, das ist mal nebenbei. Das sind in der Regel kleine Brände. Es ist die berühmte weggeworfene Zigarettenkippe. Aber da könnt ihr mich übrigens mal aufklären. Neulich habe ich hinter einem Auto gehalten, an der Ampel, und der Fahrer schmiss eine brennende Kippe auf die Straße. Ich habe dann zwar gehupt, ich hatte nichts zum Schreiben, ich saß ja im Auto. Ich hätte per Freisprecheinrichtung die Polizei informieren können. Ich hätte den echt angezeigt, ich finde es eine Sauerei. Wenn man da die 110 oder 112 wählt, geht man denen damit auf die Nerven, ist das die falsche Stelle? Ich habe keine Ahnung, wo man sowas zur Anzeige bringt, aus dem fahrenden Auto raus. Also, bis ich zu Hause bin, habe ich die Nummer vergessen. Und während der Fahrt kann ich es halt leider nicht aufschreiben. Ich war ja hinter ihm und hätte ihm dann gerne mal einen Denkzettel verpasst, weil ich das eine Sauerei finde. Aber ist ein anderes Thema. Also wäre, wenn der sowas in den Wald schmeißen würde, fahrlässige Brandstiftung und 2/3 wahrscheinlich vorsätzlich. Das sind Leute, die haben Spaß dran, Wald anzuzünden und dann in den Nachrichten zu verfolgen, was da so los ist. Wir sind übrigens jetzt hier in einem Douglas im Bestand. Jo. Der grenzt hier schön an das Reservat, aber unten drunter sehen wir überall Buchen, wunderbar, ganz viele grüne Vegetation, die nicht so leicht brennt. Also hier hätte ein Waldbrand Schwierigkeiten, sich auszubreiten. Gut, vielleicht auch nochmal der kleine Hinweis, absterbende Nadelplantagen haben auch eine abnehmende Brandgefahr. Man denkt immer, da steht so viel Totholz, das ist knochentrocken, das brennt ja wie Zunder. Aber da fehlen die Nadeln mit den vielen Terpenen. Also die brennen nicht mehr so leicht. Das ist doch grundsätzlich gut. Also sobald Nadelplantagen absterben und wenn man das Totholz drin lässt, was ich ja sehr befürworte, weil der neue Wald im Schatten der toten Stämme sehr viel schneller wieder zurückkommt, dann sinkt schon die Waldbrandgefahr. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Man denkt ja immer andersrum. Trockenes Holz muss doch schneller brennen. Nee, die Nadeln fehlen ja dann schon. Aber gut. Guck mal gerade, wo gehen wir jetzt lang? Da. Wir waren stehen geblieben bei der Entstehung von Waldbränden. Also wird immer angezündet. Diese Geschichte, man hört ja häufig, da ist alte Munition im Spiel. Hahaha. Das wird ja selten ausformuliert, weil man es halt so von den Behörden übermittelt bekommt. Und diese Altlasten an Munition, die entzünden sich in aller Regel nicht selber. Das kann mal passieren. Aber das ist in der Regel nicht der Auslöser für einen Waldbrand. Das ist nur ein Problem bei der Bekämpfung. Weil wenn da alte Munition drin liegt, da kann die Feuerwehr da nicht reinfahren. Deswegen kommt die Munition immer ins Spiel bei diesen Berichterstattungen zu dem Thema. Und ich denke immer, das sagen die ja gar nicht, aber ja, vielleicht habe ich da auch eine Verschaltung im Gehirn, aber ich denke immer, wenn die Munition erwähnen, wird damit suggeriert, alte Munition könnte das auslösen. Das tut sie aber in der Regel nicht, die behindert das Löschen. Also, was haben wir noch? Glasscherbe. Glasscherbe kann auch in Laborversuchen unter optimalsten Bedingungen kein Feuer entzünden. Das heißt, weggeworfene Glasflaschen sind nicht ursächlich für Waldbrände. Auch keine gewölbten Flaschenböden, hat man alles versucht, funktioniert nicht. Man soll es natürlich trotzdem nicht wegwerfen, nicht, dass wir uns falsch verstehen, nur Waldbrände entstehen so nicht. Also alte Flaschen sind Insektenfallen, die kriechen da rein, die Insekten, dann kommen sie nicht mehr raus. Also sollte man natürlich, man soll ja gar keinen Müll wegwerfen. Aber für Waldbrände ist das alles nicht verantwortlich. Das sind in der Regel, wie gesagt, Brandstifter, fahrlässig oder vorsätzlich. Aber der Waldbrand könnte nicht entstehen, wenn wir nicht leicht entzündliches Material haben. Und das sind lebende Fichten und Kiefernplantagen und eben im Süden von Europa Eukalyptus. Also Spanien und Portugal mal ganz nebenbei, das waren Laub-Urwälder. Und ja, da gab es auch mal so Bodenfeuer, wie ich das gerade mal in einem super Ausnahmefall für den Buchenwald beschrieben habe. Normal brennt im Buchenwald gar nichts, auch die Laubstreu nicht. Aber dort in Spanien und Portugal, da hat es das schon gegeben. Woran sieht man das? An den Korkeichen. Die haben eine dicke Rinde entwickelt, um gegen Wald, also Bodenfeuer. Also bei Waldbrand denkt man, oh, der ganze Wald brennt. Nee. Selbst bei Ökosystemen, die mit Bränden leben, sind das Bodenfeuer. Keine Kronenfeuer. Großer Unterschied. Ne? Während Plantagenbrände in Eukalyptus ganz besonders, aber auch in Fichte, Kiefer häufig durch den ganzen Baum geht, durch die Kronen, das ist völlig unnatürlich. Natürlicherweise wäre bei solchen Ökosystemen ein Bodenfeuer. Und dagegen sind Korkeichen gewappnet. Und die haben mit Steineichen und anderen Eichenarten, anderen Baumarten, auch Buche im Übrigen, dort die Vegetation gebildet. Ne? Und die hat der Mensch beseitigt, schon die Römer, Kelten und so weiter, haben dort abgehackt wie die Blöden. Und die Landschaft ist dann kaputt geweidet worden, die ist verbuscht. Offene Landschaft trocknet aus, ne? Und da wird trockener, desto leichter brennt eben Gras. Und wenn man nur noch so komische Büsche und Sträucher hat und Pinienplantagen, dann haben wir halt wieder Waldbrände. Ne? Und das sehen wir halt in Spanien zuhauf. Die Lösung wäre jetzt allerdings nicht, die Brandlast zu verringern. Das sagt man ja lieber mal kontrolliert abbrennen, ein bisschen, ne, dass man die Brandlast verringert, das Unterholz abbrennen. Nein, bitte nicht. Ihr müsst schauen, dass ihr die Waldökosysteme wieder zurückbringt, die heimischen. Darüber wird kaum geredet. Also ja, natürlich, wenn man alles beseitigt, was brennen kann, dann brennt auch nichts mehr. Es ist so, als wenn ich sagen würde, ich möchte einen Hausbrand vermeiden und deswegen reiße ich das Haus ab. Ja, dann habe ich auch keinen Hausbrand, richtig. Das sehen wir in Spanien häufig. Dieses auch, was immer wieder gefordert wird, kontrollierte Brennen, das kann selbstverständlich Waldbrände verhindern, die absichtlich gelegt werden. Aber noch besser wäre es, man lässt die Vegetation wieder feuchter werden, Feuchtigkeit ansammeln. Das dauert halt ein bisschen, ne? Und da kommt noch was ganz anderes dazu. Die Waldbrandbekämpfung, die wird zumindest in Bezug auf die technischen Mittel leider recht stiefmütterlich behandelt. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Film war, von einem, der ein Löschflugzeug betreibt. Ein Löschflugzeug, und wenn ich das richtig verstanden habe, in ganz Deutschland. Ein Löschflugzeug und noch ein recht kleines. Er sagt, also Moment mal. Wir haben ja nun mal diese Plantagen, immer noch auf riesigen Flächen. Und leider legen Forstverwaltungen immer noch auf Tausenden von Quadratkilometern neue, leicht brennbare Plantagen an. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wir weiterhin mit großflächigen Bränden zu tun haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Spätestens dann sollte man sagen, Leute, was haben wir jetzt hier für so einen Sonderfonds, 500 Milliarden oder so? Wäre das nicht möglich, ein paar Millionen, mehr brauchen wir ja gar nicht, für zweites oder drittes oder viertes Löschflugzeug abzuzweigen? Wir haben ja in Deutschland gar nicht so große Waldbrände. Also ich glaube, die ganz, ganz, ganz extremen, die waren mal so drei, vier Quadratkilometer groß. Das ist aber schon die große Ausnahme. Die meisten Waldbrände sind ein paar Hektar groß. Übrigens gibt es ein Satellitensystem, auch privat geführt, was das überwacht, wo man solche Sachen sehr kurzfristig sehen kann. Das ist ja nicht mehr wie früher, dass man auf Zuruf angewiesen ist. Und dann kann man die im Entstehen per Flugzeug bekämpfen. Das wäre cool. Also nur mal als Beispiel, hier dieser Wald brennt ja jetzt nicht, aber wenn er brennen würde, also wir haben hier zwar ganz, ganz unten im Hang einen Weg, aber bis die Feuerwehr hier mit Schläuchen reinkäme, hier oben ist keiner. Und hier würde das Feuer ausbrechen. Also wäre sehr schwierig zu löschen. Ne? Und wenn man ein Flugzeug, sagen wir, das wäre, selbst wenn es eine halbe Flugstunde entfernt wäre, damit kriegt man ja schon riesige Teile Deutschlands überbrückt. Und es kommt hier angedonnert. Sagen wir mal, selbst mit Bereitschaft wäre es eine Stunde und wirft hier mal ein paar Kubikmeter Wasser ab. Da kriegt man das schon ganz gut in den Griff, ne? Würde ich mal sagen. Zumal es ja in der Gegend, hier gibt es auch einen kleinen Stausee in der Nähe, direkt wieder auftanken könnte. Aber egal. Also wir haben in Bezug auf die Brandbekämpfung zu wenig gute Mittel. Ne, und dann könnte man das eben auch recht schnell austreten. Ich denke gerade so an munitionsbelastete Waldgebiete. Ne, wo da gibt es dann vielleicht mal einen Löschhubschrauber der Bundeswehr, der mit so einem Wassersack darüber fliegt. Aber muss man sagen, ja, das ist jetzt nicht so effektiv wie ein gutes Löschflugzeug, was ja auch viel schneller ist und größere Mengen aufnehmen kann. Also da liegt auch einiges im Argen. Also nochmal zusammenfassend. Waldbrände in heimischen Wäldern praktisch unmöglich. Heimische Wälder haben ja noch einen ganz anderen Vorteil. Und auch das wird in der Kausalkette wenig berücksichtigt. Ihr kennt das aus den anderen Podcast-Folgen. Ich wiederhole es aber gerne nochmal, weil es in dem Zusammenhang eine ganz große Rolle spielt. Dass Landschaft überhaupt so austrocknet, dass es so wenig regnet. Also die Trockenheit verursacht ja die Waldbrände. Nochmal, nicht die Hitze. Es ist die Trockenheit. Das kommt schon häufig mit der Hitze einher, aber kann eben auch im Winter passieren. Dass Landschaften so austrocknen, liegt an der Entwaldung in Deutschland. Oder auch global. Also überall, wo ich Kahlschläge habe oder riesige Landwirtschaftsflächen ohne Bäume, da regnet es weniger. Da wird es heißer. Heiße Luft nimmt mehr Wasserdampf auf. Das heißt, trocknet noch weiter aus. Ihr kennt das vom Föhn, vom Haaretrocknen. Ne? Exakt diesen Effekt machen wir auf. Na, sagen wir mal, in Deutschland, ich sage jetzt mal so ganz grob, 200.000 bis 250.000 Quadratkilometern. Auf 200 bis 200, ja, es sind eher 250.000 Quadratkilometer, haben wir trockene Landschaften, die heiß werden, die austrocknen und dort brennt es eben leicht. Und im Wald schaffen wir noch Tausende von Quadratkilometern über Kahlschläge dazu. Und überall dort regnet es weniger und wird die Luft trockener, trocknen die Böden leichter aus, trocknet die Biomasse leichter aus. So, jetzt kommt hier ein schönes Windchen auf, das ist ja nett. Schöne Abkühlung. Und dann können Feuerteufel natürlich sehr viel leichter zuschlagen mit ihren Streichhölzern, Feuerzeugen, Brandbomben, was auch immer, was sie dann da veranstalten. Also das ist eine Kausalkette. Und da würde ich eben gerne ansetzen, das würde ich gerne mal gesamtgesellschaftlich diskutiert sehen, dass wir unsere Landschaften brandsicherer machen. Und das Schöne ist, wenn wir die Landschaften brandsicherer machen, dann landen wir automatisch bei solchen Wäldern. Also sind schöne Laubwälder, die sehr artenreich sind, die gut funktionieren, was man sehr schön in dem Grünfeucht-Kühl-Index des Econix Instituts sieht. Da gab es ja neulich nochmal ein Update mit den Daten der letzten Jahre bis 2025, wo man eben sieht, wo arbeiten Wälder, wo kühlen sie noch, wo machen sie es feucht. Das sind ja genau diese Dinge, die beim Waldbrand relevant sind. Da würde man genau bei solchen Wäldern landen. Und das ist doch schön. Das ist einfach schön. Wir brauchen den Regen ja nicht nur zum Feuerlöschen, wir brauchen ja Wasser zum Trinken. Und das wissen wir auch, dass unter Nadelwäldern eben der Grundwasserspiegel leider fällt. Tja, und unter Buchenwäldern steigt er. Ganz schön. Ne? Also ja, es ist mal wieder ein Loblied auf die schönen alten Buchenwälder, die wir ja in einem Urwaldprojekt bei der Waldakademie schützen. Übrigens, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank mal an alle, die das tun. Das macht mir wirklich Hoffnung, dass wir mehr und mehr von diesen alten Wäldern retten können, die dann zum Beispiel nicht brennen, aber die einfach wunderschön sind, wo man die Seele baumeln lassen kann. Das hat ja so, so viele Vorteile. Wir gucken ja immer nur auf bestimmte Aspekte, auch in dieser Podcast-Folge logischerweise. Aber solche Wälder sind ja viel, viel mehr. Ich muss mal zum Abschluss in diese Baumhülle reingucken. Die sieht aber echt gut aus. Hier ist eine Baumhöhle. Dicker, alter, abgebrochener Baum. Ein dicker, dicker, abgebrochener Baum. Also, wenn man mir ins Verhältnis setzt, dann muss man sagen, ist schon ein ordentliches. Ja, wie dick wird der sein? 80 cm. Ist vor vielen, vielen Jahren abgebrochen. Ich glaube, 20 Jahre oder so ist das her. Und da hat ein Specht eine Höhle reingedengelt. Und diese Höhle ist recht groß. Gucken, ob die Kamera da reinpasst. Ja, gucken, wenn ich es ein bisschen drehe. Ja, Tatsache, es geht. Ja, so sieht das in einer Baumhöhle aus, wenn man noch mal reinguckt. Ich gucke mal mit der Kamera nach oben. Ich sehe es übrigens selber nicht. Also wenn ihr es nachschauen wollt, könnt ihr gerne mal auf YouTube machen, falls ihr nicht sowieso schon dazu guckt. Keine Ahnung, wer da drin haust. Vielleicht entdeckt ihr das, wenn ihr das Video seht. Ich sehe im Moment gar nichts. Ich sehe nur, dass da lauter Spreisel drin liegen. Eine schöne Baumhöhle. Die ist übrigens dann auch immer schön kühl. Und da gibt es ja, ich habe mal gelesen, da gibt es so Käferlarven. Die sind recht selten, diese Käfer, aus einem Grund, weil die so eine bestimmte Mischung von Futter brauchen. Also was denen besonders gut schmeckt, das ist Mulm in dieser Höhle, also Baumbrösel gemischt mit Federresten von Vögeln und Fledermauskot. Also eine sehr spezielle Form von Menü. Das schmeckt denen. So muss das sein. Wenn da irgendwas fehlt, fressen die das nicht. Und die brauchen natürlich solche Höhlen. Und wenn man eine gewisse Population von solchen Käfern haben möchte, braucht man natürlich viele solche Höhlen. Das reicht ja nicht, wenn in einer Höhle ein paar Käfer wohnen. Nur ein Vorkommen erlischt ja dann ganz schnell, wenn der Baum irgendwann mal endgültig umkippt. Das muss dann schon viele solche Höhlen geben. Und hier in dem Wald, da gibt es einen Haufen. Hier gibt es auch noch etliche abgestorbene, umgekippte Bäume und auch stehende. Also hier ist schon einiges los. Ja, ihr Lieben, also wir waren beim Thema Waldbrand. Das hat mich einfach in den letzten Wochen geärgert, die Berichterstattung. Und dass sich die Forstwirtschaft hier mal wieder einen schlanken Fuß macht und aus der Diskussion raushält. Also das ist mir völlig unverständlich, weil eben, wenn wir diese Plantagen nicht hätten, hätten wir so gut wie keine Waldbrände in Deutschland. Und das ist schade, für Spanien ja auch. Da sterben ja auch viele Menschen. Es ist wirklich grausam, was da teilweise passiert. Weil diese Brände mit diesen leicht brennbaren Baumarten ja auch irre schnell voranschreiten. Unheimlich schnell voranschreiten. Eben wie bei Benzin. Das geht ja auch ruckzuck. Also wir arbeiten nach wie vor dran, dass das endlich mal abgestellt wird, aus ganz vielen Gründen. Und die Zukunft muss eben nicht heißen, dass es immer heißer wird, immer trockener und immer mehr Brände gibt. Es kann so genauso gut kühler, feuchter und grüner werden. Genauso wie dieser Index vom Econix-Institut heißt. Das ist eigentlich ein schöner Slogan für die Zukunft. Grüner, feuchter, kühler. Das ist das, wofür ich arbeite, wofür wir an der Waldakademie arbeiten, was Natur und Mensch zugutekommt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir diese Wende recht bald erleben. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.